Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, offen Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meinem heutigen Gast Margot Kindermann und meiner Wenigkeit Dominik Barkow. Margot habe ich mal kennengelernt über einen Ansatz MoveNet bzw. Neofold. Da ging es um eine Gruppe von Männern, die tatsächlich versucht haben, mehrere natürliche Elemente in den Lebensstil zu überführen. Wir sind immer latent in Kontakt geblieben und habe Margot jetzt mal bei uns in den Podcast eingeladen. Margot ist nicht nur Heilpraktiker für Psychotherapie, sondern auch Geschäftsführer des Instituts für Neuromeditation Deutschland. Ein ganz interessantes, spannendes Projekt, gleichzeitig auch Coach. Und wir werden heute über das Thema Stress reden, wie sich Stress bei uns auf den Körper auswirkt, was Stress machen kann und wie wir mit Meditation dagegen anarbeiten. Er zeigt uns die 4 verschiedenen Stile der Meditation. Da konnte ich auch noch mal ein bisschen was dazu lernen. Und natürlich, wie immer, versuche ich auch noch meine Expertise mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist ein schöner, runder Podcast geworden. Viel Spaß und lasst es euch dabei gut gehen. Unser heutiger Podcast wird euch präsentiert von mir selbst. Haha, ja, hätte ich da nicht gedacht, ne? Und zwar möchte ich euch mit ans Herz legen, auch mal über das Thema Coaching nachzudenken. Denn das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Wir teilen ganz viele Inhalte öffentlich. Wir geben ganz, ganz viele Informationen preis, alles auch frei zugänglich. Aber am Ende ist das immer nur ein Sammelsurium von Informationen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass ihr es schafft, tatsächlich auch die enthaltenen Tipps ganzheitlich in eine Struktur zu gießen, die für euch dann auch individuell ausgestaltet wird und wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ganzheitlich, nachhaltig, gesund euren Körper und euren Geist zu beeinflussen. Wie läuft so ein Coaching bei uns ab? So ein Coaching ist tatsächlich auf mindestens 3 Monate festgelegt, kann auch sich bis zu 9 Monate ausdehnen. Und da geht es darum, dass 4 Experten sich um euch kümmern, unter anderem Tina natürlich, die sich psychologischen Themen annimmt, Katharina, die ganz viel mit Breathwork und Entspannung macht und auch für ganzheitliche Fragen da ist, ich, der auch für ganzheitliche Fragen da ist und natürlich auch mein Namensvetter Dominik, dann aber mit Nachnamen zum Glück anders heißen, Czerny, der gerade für das Thema Kraft nochmal vorhanden ist. Ich persönlich kümmere mich dann halt auch viel um Mobility Training und auch um alle ganzheitlichen Fragen. Ihr könnt da jegliche Fragen in der Community äußern, könnt in Calls kommen, die dann live stattfinden, wo ihr mitmachen könnt, könnt dann tatsächlich auch mich persönlich anschreiben, mir Videos schicken und auch alle anderen Coaches dann ganz individuell nochmal zu euren Themen befragen. Und es gibt natürlich auch einen festen Ablauf. Wir beginnen damit, dass wir euren Körper analysieren, dass wir eure Haltung checken, dass ihr auch gerne vor Ort hier sein könnt, könnt das Ganze aber natürlich auch alles frei und online machen. Wir gucken uns Laborwerte an, um dann einfach einen guten Status quo zu haben und von hier aus euch dann sukzessive in eine Mobility-Routine, in eine Kraftroutine einzuleiten, neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Entspannungstechniken euch mit auf den Weg zu geben und dann auch so Dinge wie Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, aber auch Detox, Mindset und Co. dann auch für langfristige Themen in euch zu implementieren. Also unser ganzer Ansatz beruht nicht darauf zu sagen, du hast das Problem und wir arbeiten am Symptom, sondern wir sagen einfach, hey, wir stellen euch und euren Körper, euren Geist halt langfristig gesund und gut auf, sodass ihr halt nicht nur für die Coaching-Zeit gut aufgestellt seid, das machen leider viele andere Experten so, sondern dass wir euch mündig machen wollen, damit ihr halt eigenverantwortlich ein gesundes und langfristig gutes und vor allen Dingen erfülltes, schmerzfreies Leben führen könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich müsste ich das mal angehen, eigentlich müsste ich mir das mal gönnen, mal Zeit und vielleicht auch natürlich ein bisschen Geld in eure Gesundheit zu investieren, dann könnt ihr euch erstmal kostenlos bei uns beraten lassen. Und zwar findet ihr das Ganze auf meiner Homepage mybodymind.de. Da könnt ihr einfach einen Beratungstermin buchen. Wir werden euch aber auch nochmal einen direkten Absprung hier im Podcast verlinken, sodass ihr einfach dort draufklicken könnt. Einfach ganz entspannt einen ersten Telefontermin, jetzt fange ich schon an zu stottern, buchen könnt und dieser Telefontermin erstmal zu einer Ersteinschätzung dient, ob wir sagen, hey, wir sind die Richtigen für euch, ihr seid die Richtigen für uns und wenn wir dann der Meinung sind, hey, das kann funktionieren, dann erklären wir euch ganz in Ruhe und nehmen uns da auch mindestens 1 Stunde Zeit, nochmal per Zoom, wie wir das ganze Coaching ausgestalten, wie wir das für euch machen können, was ihr da für Vorteile daraus generieren könnt, sodass ihr da einfach ganz frei und transparent entscheiden könnt. Viel Spaß dabei und jetzt geht's in die heutige Podcast-Episode. Moin Moin Margot, ich habe dich gerade schon vollmundig vorgestellt und herzlich willkommen bei uns im Ganz Gesund Podcast.
Ja Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein und ja, freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ich glaube, das wird sehr spannend werden, weil da ja jemand mir gegenüber sitzt mit oder steht, muss ich ja sagen, glaube ich, oder? Du stehst, ne?
Tatsächlich, genau.
Ja, sehr gut, sehr vorbildlich. Ich sitze als jemand, der sich Bewegung auf die Fahnen geschrieben hat und du stehst. Verkehrte Welt. Aber
Rollentausch,
nichtsdestotrotz,
ja.
das können wir noch ändern, auch während des Podcasts immer mal wieder zu switchen. Heute soll es aber natürlich nicht um Bewegung gehen, sondern heute soll es um das große Thema Stress gehen und vor allen Dingen um das Thema Stress in Verbindung mit deinem Steckenpferd Meditation. Ja, viele Leute kennen natürlich das Thema Meditation aus der vagen Theorie. Ich wage mal zu behaupten, dass die meisten Leute ein sehr falsches Bild vom Thema Meditation haben. Und ich unterstelle auch mal, dass obwohl wir im Podcast immer auch wieder über Entspannungstechniken, Breathwork, Stressreduzierungsmaßnahmen sprechen, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Leute das Thema Meditation und nicht in die Praxis überführt haben, weil sie dann denken, ja, es ist dann doch zu komplex oder für mich gerade ist es nicht geeignet. Deswegen glaube ich, dass es ganz schön ist, wenn wir erstmal mit dem Thema einsteigen. Was ist denn Meditation aus deiner Sicht überhaupt?
Ja, genau. Also du hast gerade schon richtig angesprochen, ne? Für einige wirkt es zu komplex und sie wissen gar nicht so richtig, was sie da machen sollen. Und für andere wirkt es, glaube ich, zu banal und deshalb meditieren sie nicht, weil kann denn sowas Einfaches wirklich wirksam sein? Ja, und ich meine, grundsätzlich geht es halt bei Meditation erstmal nur darum, seine Aufmerksamkeit bewusst zu richten. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht einfach nur da sitzen, die Augen zumachen und lass so dieses Gedankenkarussell weiter drehen, sondern es geht wirklich jetzt primär mal drum, dass ich mir vorher darüber im Klaren bin, was möchte ich eigentlich jetzt machen in der Meditation und auf welche Art und Weise möchte ich meine Aufmerksamkeit richten. Ja, genauso wie du wahrscheinlich Klienten empfiehlst, hey, ihr geht ins Fitnessstudio und ihr habt heute diesen Trainingsplan und ihr wollt diese Sachen machen und ihr geht nicht einfach rein und lasst euch tragen und geht 2 Minuten aufs Fahrrad und 30 Sekunden Bank drücken und dann schaut ihr aus dem Fenster. Ja, das wäre ja dann völlig ungeplant und völlig unstrukturiert, sondern Meditation heißt wirklich, ich nehme mir vor, was möchte ich in der Zeit mit meiner Aufmerksamkeit machen und da gibt es halt tatsächlich nochmal viele Nuancen und Unterschiede, die den meisten Menschen gar nicht bewusst sind. Und ich würde auch mal behaupten, die auch, ja, einigen, die Meditation auch lehren, gar nicht so sehr bewusst sind. Also was sind diese einzelnen Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu richten? Und vor allem, was bewirken sie? Also wer profitiert davon, seine Aufmerksamkeit auf welche Art und Weise zu richten? Ja, und das ist sicherlich nochmal ganz essentiell auch zu verstehen. Also für mich ist Meditation halt ein gezieltes mentales Training. Ja, und so wie du eben auch deinen Klienten empfiehlst, okay, man muss auf verschiedene Aspekte schauen. Ja, es geht ja bei einer körperlichen Gesundheit um eine Balance aus, ich sage jetzt mal, vielleicht Kraft, vielleicht Ausdauer, Mobility. Und bei Meditation oder beim Geist ist es halt genauso. Wir wollen eine geistige Flexibilität hinbekommen. Und um es quasi in der neuronalen Sprache zu sagen, wir wollen Gehirnareale, die vielleicht zu aktiv sind, die wollen wir beruhigen. Und andere Areale, die nicht aktiv genug sind, die ihre Aufgabe nicht richtig übernehmen, die wollen wir aktivieren. Ja, und das lässt sich ja sehr schön auch so mit diesem Körpertrainingsbild dann in Einklang bringen, weil halt auch vollkommen klar ist, ich habe vielleicht bestimmte Muskelgruppen, die ihre Aufgabe nicht richtig übernehmen und dann springen andere ein und kompensieren dafür, ne? Und das ist das, was du dann wahrscheinlich als Schmerzen bei Klienten irgendwann, ich sage jetzt mal, behandelst oder eben über ein Training dann angehst.
Genau, natürlich auch, also jetzt sehr vereinfacht gesagt, auf dem Bewegungsapparat, weil wir ja tatsächlich auch ein fünfsäuliges System haben. Also tatsächlich auch eine ganz große Stellschraube das Thema Entspannung ist. Ja, also wie komme ich in die Entspannung? Das ist ja auch ein wichtiges Learning, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo viele Leute doch eher an Anspannung denken oder selbst wenn sie nicht dran denken, sich gerne anspannen, bewusst oder unbewusst. Jetzt hast du so schön gesagt, es ist eigentlich. Ich schreibe es mal in meinen Worten. Meditation ist immer eine Art Fokussierung oder eine Art Überlegung, wie will ich in der nächsten Zeit oder auf was will ich mich in der nächsten Zeit fokussieren, konzentrieren oder dergleichen. Das impliziert für mich aber auch, dass Meditation nicht zwangsweise eine bestimmte Position
einnehmen muss. Oder man selbst in der Meditation nicht eine bestimmte Position einnehmen muss. Dass ich also nicht zwangsweise sagen muss, ich setze mich hin, um zu meditieren, oder ich liege, um zu meditieren. Ich könnte also auch, wenn ich vielleicht etwas geschulter bin, Meditation im weitesten Sinne erfassen als, ich fokussiere mich auf eine Tätigkeit. Also ich komme im Flow, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite oder wenn ich Sport mache oder wenn ich mit meinen Kindern spiele. Also wenn ich jetzt vielleicht mal was Positives nehme, ich spiele nachher mit meiner Tochter, dass ich sage, hey, ich bleibe einfach mal beim Spielen mit meiner Tochter, ohne mit den Gedanken irgendwo anders zu sein, schon beim Abendbrot oder beim Wäschemachen oder beim nächsten Tag, den ich dann durchplane. Oder siehst du das tatsächlich etwas stringenter, also sag ich mal nach Schullehre, du setzt dich jetzt hin, musst im Schneidersitz sitzen und da ist dann nur die Meditation und sonst nicht.
Also, was du ansprichst, ist ja im Grunde eine Achtsamkeit. Ne? Also, ich denke da immer gerne in der Eingliederung von der Neuromeditation, ne? Wo man sagt, es gibt grundsätzlich mal vier verschiedene Stile, in denen wir meditieren können. Ja, und einer davon ist eben die Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet, dass ich im Hier und Jetzt bin und voll präsent bin mit dem, was ist. Und klar, das kann ich natürlich im Sitzen machen mit geschlossenen Augen, das kann ich aber auch im Gehen machen, als Gehmeditation, im Stehen, als Stehmeditation oder eben klar mit den Kindern spielen oder einkaufen oder abspülen, kochen, essen. Also wirklich diese alltäglichen Dinge, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt vollkommen präsent sein. Und nutze wirklich auch solche Situationen, um meinen Geist immer wieder daran zu erinnern, wenn er abdriftet, wenn es rausgeht aus dem Hier und Jetzt, dass ich dann eben die Gedanken auch zurückbringe und dafür sorge, dass ich eben wieder zentriert bin. Und am Ende geht es ja auch darum, ne, wir wollen ja dieses mentale Training auch in den Alltag integrieren können. Also du hast ja nichts davon, wenn du nur auf dem Kissen gut meditieren kannst, sondern wir wollen ja den Übertrag schaffen. Was ist denn dann wirklich im Alltag? Was verändert sich, wenn ich die Fähigkeiten da eben einsetzen kann?
Kommt der Übertrag deiner Erfahrung nach automatisch? Oder muss ich mich dann tatsächlich auch nochmal im Alltag darauf immer wieder zurückberufen?
Der kommt weitgehend automatisch. Also vor allem bei den Klientinnen, wo oder die wirklich auch ein hohes Pensum, sage ich mal, meditieren, die das schon so regelmäßig machen, dass sie irgendwann berichten, schon nach wenigen Wochen, hey, ich merke gerade, meine Wahrnehmung vom Alltag verändert sich, meine Präsenz verändert sich und dann passiert das von alleine. Und viele berichten auch, dass sie plötzlich die Fähigkeit haben, sich quasi von außen zu beobachten oder Situationen aus so einer Metaperspektive zu sehen, aber eben genau deshalb, weil sie es vorher in der Meditation trainiert haben und irgendwann das Gehirn sich strukturell so verändert, dass das wirklich zu einem neuen Automatismus wird. Ja, und das hat vor allem mit der Trainingshäufigkeit dann auch zu tun.
Das ist so insofern interessant, als dass ich selbst gerne nach diesen Ansätzen von Jon Kabat-Zinn arbeite, der ja auch Mitbegründer dieser Achtsamkeitstheorie ist und der ja in diesen MBSR-Trainings dann gerne auch diese Achtsamkeitsmeditation unterrichtet. Und meine Erfahrung auch dahingehend ist, dass wenn ich selbst und auch Klienten anfangen zu trainieren, dass sie irgendwann sagen, hey, ich habe im Alltag, ohne mich darauf fokussiert zu haben, jetzt nicht mehr Achtsamkeit erlangt, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass ich jetzt unachtsam war. Also ich habe diesen Impuls wieder bekommen, hey, ich bin gerade einkaufen, aber ich denke gerade nicht ans Einkaufen, obwohl ich doch daran denken sollte. Ich bin gerade in einem schönen Moment, der eigentlich wirklich wunderschön ist. Ich sitze abends auf der Terrasse und genieße die Sonne, aber ich denke an was ganz Furchtbares. Warum eigentlich? Was macht das mit mir? Ja? Und da dann einfach dieses Bewusstsein dafür zu schulen, genau wie wenn ich meinen Körper trainiere, dass ich auch das Bewusstsein schule, hey, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich die ganze Zeit auf der Couch? Ich könnte mich doch bewegen. Und auch dann aufgrund dessen ein anderes Gefühl zu bekommen, weil der Körper adaptiert, Bioplastizität. Und du hast es ja auch schon beschrieben, das Gehirn adaptiert ja auch irgendwann. Das sagt ja auch irgendwann, hey, Neuroplastizität, da bin ich, also Veränderung in der Gehirnstruktur. Von daher funktioniert das natürlich schon biomechanisch mit Sicherheit anders, aber die Grundprinzipien sind ja ähnlich wie bei der Bewegung, nur dass wir das da total einfach verstehen wollen. Ich trainiere, werde besser. Beim Meditieren ist es ja meiner Erfahrung nach, das darfst du gerne auch nochmal teilen, nicht unbedingt zwangsweise, dass die Leute sagen, ach ja, okay, super schwierig gerade, also mache ich weiter, sondern viele scheitern, glaube ich, auch gerne an diesem ersten Punkt, wenn man ihnen dabei nicht hilft, über diesen Punkt zu kommen.
Ganz genau. Also, ich meine, das ist wie, wenn jetzt jemand von heute auf morgen entscheidet, boah, ich habe jetzt 10 Jahre kein Lauftraining gemacht, aber ein Marathon, das stand eigentlich schon immer auf meiner Bucketlist, ja, den gehe ich jetzt mal an. Ja, und dann laufen die irgendwie los und kommen bis zur nächsten Ecke und ja, alles tut weh, alles zwickt, alles zwackt, es ist super anstrengend, sie sind außer Puste. Und dann denken sich, ma, vielleicht mache ich es nächstes Jahr, aber im Moment scheint nicht der Zeitpunkt zu sein. Und so ähnlich ist es halt bei Meditation auch. Also gerade jetzt die Menschen, die zu mir kommen, die erleben halt wahnsinnig viel Stress. Ja, das Nervensystem ist in Aufruhr. Ja, die haben ein Gedankenkarussell, die schlafen vielleicht schlecht, die können nicht mehr abschalten, die können ihren Alltag nicht mehr genießen, haben jetzt die erste Erkenntnis, sie wollen da rauskommen und haben vielleicht aber auch selber dann schon probiert, mal zu meditieren, weil sie irgendwie mitbekommen haben, das soll dafür ganz gut sein und scheitern halt genau wie der Jogger, der einfach ja auf irgendeine Art losrennt. Und genau da ist es halt hilfreich, einerseits die Leute an der Hand zu nehmen, sie auch zu ermutigen, dass sie einfach jetzt einen Prozess gestartet haben, der jetzt losgeht und der fühlt sich jetzt genauso an, wie er sich anfühlt und das ist okay. Und die Verbesserung kommt über die Zeit. Also wirklich auch dann mitmotivieren, auch aufklären. Andererseits aber auch zu schauen, okay, welche Form der Meditation tut dir denn jetzt eigentlich gut? Ne? Also viele fangen halt mit irgendwas an, schauen sich halt auf YouTube irgendein Video an, machen irgendeine Meditation. Und es könnte aber sein, dass es einfach konträr ist zu dem, was sie tatsächlich brauchen. Und es könnte zum Beispiel sein, dass sie ein Gehirnareal stimulieren, das schon überaktiv ist und das fühlt sich einfach nicht gut an. Also das wirst du wahrscheinlich auch kennen, so vom körperlichen Training, dass vielleicht bei Menschen Bereiche übertrainiert sind und da jetzt nochmal rein zu trainieren, wird einfach nichts Positives mit sich bringen. Also wird vielleicht die Schmerzen noch verstärken und das erleben einfach viele. Und da darf man wirklich genau drauf schauen und einerseits Mut machen, aber andererseits auch dafür sorgen, dass sie halt im richtigen Stil meditieren und letzten Endes auch wissen, was sie tun, weil es bei vielen doch noch Fragen aufwirft und einige haben halt immer noch auch das Bild im Kopf, meditieren heißt an nichts denken und das ist halt, sag ich mal, nur zu 3/4 richtig, das trifft für einen Stil zu, aber für drei eben nicht.
Ja, lass uns mal den einen Stil nochmal nehmen, weil du sagst, wir haben vier. Achtsamkeit haben wir. Der eine Stil, auf den es zutrifft, nicht denken.
Ja, das ist Quiet Mind. Also der stille Geist, wo es wirklich darum geht, die Aufmerksamkeit mal auf eine Art und Weise zu richten, wo wir jegliche Anhaftung loslassen können. Also da wissen wir halt auch, das regt ein Areal im Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise an. Es beruhigt aber vor allem auch dieses Default-Mode-Netzwerk, was man immer wieder hört. Ne? Also wo quasi diese Standardreferenzierung zu mir selbst drin steckt. Und auch so dieses Wandern in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und das wird da auf eine bestimmte Art und Weise so beruhigt, dass es mir möglich ist, vollkommen präsent zu sein, ohne mit den Gedanken an irgendwas anzuhaften. Also es ist nicht so, dass ich davon drifte und in so einen Schlaf-Dämmerzustand gehe, sondern ich sitze in der Meditation und ich bin mir vollkommen klar darüber, dass ich gerade meditiere. Ich spüre diesen Zustand auch wirklich so als friedvollen Zustand, aber ich hafte mit den Gedanken an nichts an und kann diesen Zustand auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Das klingt schwierig, ehrlich gesagt.
Es ist tatsächlich der Stil, der den meisten am schwierigsten fällt und wo ich auch nie den Weg direkt dahin gehe. Also ich sage jetzt nicht, hier bei dir. Das könnte ganz gut sein. Du denkst immer an so viel. Lass uns doch mal trainieren, an nichts zu denken. Das wird nur frustrieren. Also, das ist eben das, was wir auch gerade schon besprochen haben. Ja, das ist einfach mit Vollgas losrennen und frustriert sein. Es gibt eben Wege dahin, über andere Stile, über andere Techniken und auch Meditationen so aufzubauen, dass es wirklich ein kontinuierlicher Weg ist. So wie du einen Trainingsplan aufbaust, wo die Leute halt Woche für Woche an die Hand genommen werden und sich entwickeln können. Und nicht das Endziel sofort da liegt und sie dann frustriert sind, weil sie es nicht erreichen. Ja, und da gibt es auch einfach bestimmte Tricks, sage ich mal, bestimmte Techniken, die natürlich auch in den Traditionen so angewandt werden. Was sehr gut funktioniert, meiner Erfahrung nach, ist eben die Aufmerksamkeit auf ein Volumen außerhalb vom Körper zu richten und einfach mal zu schauen, Kann ich denn den Raum gerade vor mir wahrnehmen oder das Volumen, das meinen Körper umgibt?
Okay. Das ist interessant, weil ich kannte diese Techniken, den Körper als Ganzes wahrnehmen, den Raum um den Körper wahrnehmen, auch mal um sich rum wahrnehmen. Das kenne ich schon, aber ich kann es jetzt nicht mit dieser Intention. Interessanter, die Verknüpfung zu verstehen. Und ich meditiere selbst seit 2017. Ich kenne dieses, was du gerade beschreibst. Hey, ich fange mit einem Marathon an. Das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es, glaube ich, schadet auch nicht, die immer noch mal wieder abzuholen. Ich habe seinerzeit angefangen, das erste Mal zu meditieren, als ich mit einem Freund in ein buddhistisches Center gegangen bin und der meinte, ich glaube, das tut dir gut. Da war eine angeleitete Meditation, die ging über eine Stunde. Ich glaube, 60, 70, 80 Minuten, irgendwie sowas um Dreh. Nach 2 Minuten war ich völlig fertig. So, ich konnte gar nicht mehr zuhören, was die da vorne erzählen. Es war stinklangweilig, meine Nackenschmerzen wurden schlimmer, der Rücken tat weh, ich konnte mich nicht mehr fokussieren. Alle um mich rum waren still und ich konnte es gar nicht begreifen. Das kann doch nicht entspannt sein. Es waren sehr, sehr lange 60 Minuten. Und ich hatte seinerzeit dann erst überlegt, okay, Meditation, was für ein Quatsch. Ja, was mache ich denn hier überhaupt? Bin zum Glück dabei geblieben, weil ich mich entschieden habe, hey, ich finde dieses Konzept der Meditation sehr interessant. Und ich kann es scheinbar nicht. Also ich kann sowas Einfaches nicht, wie mich eine Stunde hinsetzen. Und es scheint ja irgendwie möglich zu sein, weil irgendwie links und rechts, die sehen auch nicht aus, als ob die ehrgeiziger oder entspannter sein müssten als ich, aber die kriegen das scheinbar irgendwie hin. Also ich meine, es ließe sich natürlich nicht in deren Köpfe gucken, was sie gerade denken, aber dennoch hat mich das gereizt und rückblickend betrachtet ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe angefangen und habe gedacht, okay, legen wir mal los. Wo ist die Champions League? Ich will ja mitspielen und konnte aber nicht mehr die Basics. Ja? Von daher ist das bei vielen, glaube ich, so, die loslegen und dann irgendwie mit einer geführten Meditation starten. Und dann vielleicht sich auch in der Länge etwas überschätzen.
Definitiv.
Lass uns doch aber bei den Stilen weitergehen. Also wir haben jetzt die Quiet Mind, so hast du es, glaube ich, genannt. Quiet Mind, dann die Achtsamkeit. Stil Nummer 3 und 4 sind natürlich auch interessant.
Genau, also ein Stil, den es noch gibt, ist Fokus. Ja, also spricht ja auch schon sehr dafür, was es macht, ne? Es geht darum, die Konzentration zu schulen. Ja, und dabei richten wir halt die Aufmerksamkeit deutlich enger als bei den anderen Stilen. Ist auch was, was vielen schwerfällt, weil wir natürlich auch einfach gewohnt sind, dass viel im Außen passiert. Ne? Medien sind natürlich darauf aus, unsere Aufmerksamkeit zu catchen. Social Media ist genau dafür gemacht, dass immer Input kommt. Und bei Fokus gehe ich mal auf einen so kleinen Bereich mit der Aufmerksamkeit, dass das Gehirn auch sehr schnell den Impuls hat, dann andere Ideen einzuwerfen. Und wir sehen in den Studien, dass es halt sehr gut dabei hilft, wirklich die Konzentrationsfähigkeit zu schulen. Also das heißt, solche Reize im Außen auch auszublenden und eben auch die Aufmerksamkeitsspanne grundsätzlich sich vergrößert. Ja, und also das kann ich mir so vorstellen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine beiden Daumen berühren lasse, dass ich dann jetzt wirklich mal für 5 oder 10 Minuten einfach nur diesen Kontaktpunkt spüre. Ja, während zum Beispiel bei Achtsamkeit, ne, da machst du ja zum Beispiel einen Bodyscan, da würdest du sagen, okay, ich spüre jetzt mal in diesen Fingerkontakt rein, aber dann gehe ich weiter. Wie fühlen sich gerade die anderen Finger an? Wo berührt meine Hand vielleicht meinen Schoß? Dann gehst du irgendwie den Arm hoch zur Schulter. Ja, das heißt, du bist da sehr viel mehr am Wandern und das wirkt für das Gehirn interessanter. Deshalb fällt es einigen schwerer, eine Fokusmeditation zu machen, aber der Benefit ist halt wirklich, dass es nochmal, ja, wirklich die Aufmerksamkeitsspanne verbessert und es mich in die Lage versetzt, auch mal besser, sag ich mal, eine Arbeit zu machen oder einfach bei der Sache zu bleiben, ein Buch zu lesen, ohne dass die Gedanken dann abschweifen und auf andere Ideen kommen.
Das ist geil. Das probiere ich morgen mal aus, tatsächlich mit dem Daumen. Das finde ich eine gute Idee, weil das Gehirn ja immer Abwechslung liebt. Das ist ja gerne beschäftigt und das mag ja gerne dieses, wir nennen es bei uns immer Monkey Mind, dieses von links nach rechts springen, wie so ein Affe, der jede Sekunde einen neuen Impuls hat. So, jetzt muss ich mich paaren. Ah, was macht die Banane da? Ups, was ist denn das? Ach, das sind meine Finger und so weiter. Ne? So kann man sich das im Affenkopf vorstellen. Und wir grinsen jetzt beide, aber de facto sind wir häufig auch in diesem Monkey Mind. Ne? Ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen. Ach, was war ich gestern, was war vorgestern? Habe ich das vorhin richtig gesagt? Wie kann ich denn in Zukunft mit umgehen? Pup, 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 pup. Ja, das passiert ja nahezu sekündlich. Von daher, du sagst es ja auch, Social Media ist jetzt nicht unbedingt etwas, was das Ganze besser macht, sondern wahrscheinlich eher noch beschleunigt. Ich habe gerade gehört, Aufmerksamkeitsspanne bei unseren Reels 1,4 Sekunden. Entweder in den ersten 1,4 Sekunden ist man schon dabei, jetzt langsam auf den Punkt zu kommen, oder die Leute werden nervös. Ich glaube, das zeigt auch, dass da gesellschaftlich es nicht verkehrt ist, wieder in diese Fokussierung zu kommen und sich für so eine Sachen auch mal Zeit zu nehmen und sowas auch zu trainieren. Ja.
Ja, definitiv. Und ich meine, wenn du zum Beispiel auch jetzt vor allem Achtsamkeit gewohnt bist, ja, dann kommt halt genau wieder diese Vielfalt ins Spiel. Also wenn du quasi gut geworden bist in Achtsamkeit, dann macht es Sinn, so wie du gerade sagst, mal auszuprobieren, wie fühlt sich jetzt Fokus an? Und wenn du merkst, aha, das ist nochmal eine andere Challenge, dann bedeutet es, du hast ein hohes Potenzial, durch diesen Stil dein Gehirn nochmal weiter zu trainieren. Ja, im Fall von Fokus ist es halt wirklich nochmal ein Training vom präfrontalen Kortex. Also das heißt, hier so diesem CEO im Gehirn, der eigentlich die Richtung vorgibt. Also der sagt, jetzt ist die Aufmerksamkeit hier und da kommt ein Reiz von außen, den blende ich jetzt aus und jetzt will ich mit der Aufmerksamkeit hier sein. Also eigentlich so die Grundfähigkeit auch für alle anderen Stile der Meditation.
Und ich glaube auch unglaublich effizient für den Alltag und vor allem auch fürs Büroleben. Also ich werde da als Geschäftsführer tatsächlich hier tagtäglich mit konfrontiert, dass von allen Seiten Impulse kommen und ich aber sage, nein, 30 Minuten habe ich mir jetzt vorgenommen, mache ich genau das und es ist mir vollkommen egal, ob links und rechts die Welt abfackelt, da bleibe ich jetzt. Das ist aber was sehr effizient ist, weil ich glaube, das auch unglaublich frustrieren kann im Berufsleben, wenn man sagt, also zumindest die Leute, die im Büro arbeiten und dann viele Tätigkeiten auf einmal hat. Man sagt, ich schaff's nicht, im Fokus zu bleiben und eine Sache mal abzuarbeiten, bevor ich mich dann wieder beispielsweise den Mails widme. Mit wie vielen Leuten habe ich schon gearbeitet, die dann am Ende sagen, ja, ich habe 30 Mails, was soll ich machen? Sag ich, die kannst du noch machen, nachdem du die Mail Nummer 1 abgearbeitet hast. Kannst du dich an die 29. machen? Dann kannst du dich an die 28. ne? Und so weitermachen und die sukzessive abarbeiten. Ich mag da ganz gerne diese Analogie von Momo. Kennst du dieses Kinderbuch Momo? Da gibt es diesen Straßenkehrer Beppo, heißt der, glaube ich. Ich habe mir dieses Buch nochmal gekauft, weil das ein Kinderbuch ist, was eigentlich auch für Erwachsene geschrieben ist. Also was sowohl meine Kinder verstehen, auf der höchsten Ebene und auf der Metaebene auch unglaublich interessant für Erwachsene ist. Da geht es sehr viel um Zeiträuber und die Zeitsparkasse und was ist Zeit eigentlich wirklich. Und dieser Straßenkehrer Beppo, der sieht halt nicht alles das, was vor ihm ist, dieser lange Weg, den er jeden Tag kehren muss, sondern er sieht immer nur diesen nächsten Strich, den er macht. Das fand ich so schön, weil der ja vollkommen im Flow ist, der ist ja vollkommen im Fokus. Und das ist was ich mir mehr wünschen würde für uns alle, glaube ich, ja, vor allem für Leute, die einfach das nicht schaffen, ihren Geist einigermaßen im Fokus zu halten. Ja.
Genau, und das ist ja letzten Endes auch genau der Grund, warum wir halt Stress erleben, ne? Weil wir nicht auf das fokussiert sind, was jetzt gerade relevant ist, sondern weil der Geist halt schon die nächsten Stories spinnt, was halt vielleicht noch vor mir liegt, was ich noch tun müsste und dass die Arbeit total endlos ist und egal wie viel ich arbeite, ich komme einfach nicht hinterher, die Aufgaben zu erledigen, von denen ich glaube, dass ich sie tun muss.
Hast du eine Idee, warum der Geist das macht? Also warum der uns nicht so in Ruhe lässt und warum der immer sagt, ich muss in die Zukunft springen und ich muss immer vorausplanen?
Also man muss ja sagen, grundsätzlich sind wir nicht dazu geschaffen, also aus evolutionärer Sicht, einfach nur glücklich zu sein. Also wir tragen das Erbe in uns, ja, von Jägern und Sammlern, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit überlebt haben, wenn sie eher nach Gefahren geschaut haben, wenn sie eher überlegt haben, was hat das für eine Konsequenz, was ist da im Morgen, ja, habe ich dann noch genug zu essen? Also wir sind schon auch neuronal darauf trainiert, eher auf negative Dinge zu schauen und auch ne negative Nachrichten ziehen unsere Aufmerksamkeit viel, viel stärker als positive. Also deshalb, wenn man mal auch so sieht auf manchen Webseiten, was da so an Werbung eingeblendet wird, ja, man sieht ja jetzt nicht, die Welt ist toll, sondern es wird mit Schlagzeilen, ja, mit negativen Highlights unsere Aufmerksamkeit gecatcht, weil wir da einfach wirklich magnetisch davon angezogen werden. Ja, also das ist schon mal ein Grund, wo man sagen muss, so von unserer Vordisposition sind wir einfach nicht dazu geschaffen, dass wir dann glücklich in der Hängematte liegen und einfach den Tag so richtig toll genießen können, weil wir da eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten, ne, oder zumindest unsere Vorfahren, und wir aber noch mit der gleichen Hardware und Software rumlaufen. Und das andere, was ich halt einfach bei vielen meiner Coaches sehe, ist, dass eben doch viele Erfahrungen in der Kindheit Muster bei uns ablegen, die bis heute Bestand haben, in denen wir versuchen, bestimmte Dinge zu erreichen, ja, zu leisten, beliebt zu sein, Dinge perfekt zu tun, ja, weil wir damals einfach erlebt haben, so wie wir sind, ja, mit all unseren Eigenschaften, mit all unseren Facetten, werden wir vielleicht nicht ganz akzeptiert, werden Teile von uns abgelehnt, und als Kinder entwickeln wir dann Strategien, damit umzugehen. Also versuchen dann eben keine Fehler zu machen, passen uns an und unterdrücken auch zu einem gewissen Punkt diese Lebensfreude, die da eigentlich in uns steckt. Also diese kindliche Leichtigkeit, diesen Spieltrieb, der eigentlich da ist. Und das sehe ich tagtäglich, dass vor allem dann nochmal diese Erfahrungen und diese Muster, die bis heute Bestand haben, viele davon abhalten, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und wirklich in die Leichtigkeit reinzukommen.
Evolutionsbiologie und kindliche Prägung. Große Themen. Ja, es ist spannend, weil uns das, egal eigentlich auf welcher Ebene, immer wieder begegnet, und ich das tatsächlich auch immer sehr interessant finde, wie viel man, wenn man einfach mal überlegt, was hätten wir vor 20.000 Jahren getan, dass sich halt viele Sachen dann auch von selbst erklären würden, wenn man so tickt und wenn man versteht halt, im Biologieunterricht bei Charles Darwin aufgepasst hat, dass Evolution jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Ein Ziel fehlt noch. Willst du uns da helfen?
Genau. Wir haben noch Open Heart. Da geht es eben vor allem darum, bestimmte Gefühlszustände, ja, sag ich mal, zu trainieren, aufzurufen, aufrechtzuerhalten. Also das kann sein, ich möchte eine Verbundenheit spüren, ich möchte eine Dankbarkeit spüren, ich möchte Freude spüren, ja, in so einen friedvollen Zustand kommen. Und kann damit zum Beispiel auch meine Empathie schulen. Also man kennt es ja so klassisch in den Metta-Meditationen, dass ich versuche, ein Gefühl in mir hervorzurufen, ja, vielleicht so dieses Glück, Dankbarkeit, Liebe, und es dann an andere Personen auszusenden und mich mit denen zu verbinden. Das ist eigentlich so die klassische Vorgehensweise, um wirklich auch ein Mitgefühl gegenüber Mitmenschen zu entwickeln, wo ich vielleicht sonst so einen Groll gespürt habe oder wo Konflikte entstanden sind. Ja, und das ist insofern auch eine viel aktivere Form der Meditation, weil ich halt wirklich versuche, jetzt aktiv Gefühle tatsächlich auch zu erzeugen, ja, kann man schon so sagen, also angenehme Gefühle zu erzeugen und die in mir zu kultivieren. Ja, und tatsächlich ist eben auch in der Form glücklich sein im Training, ne, das zeigen eben auch dann die Studien, dass wenn du das eben sehr viel machst und dir jeden Tag Zeit nimmst, ob das jetzt über eine Meditation ist oder über ein Dankbarkeitsritual, dass diese Veränderungen in dir stattfinden und dass dein Gehirn es sich immer leichter macht und dann über Neuroplastizität diese Automatismen verändert, wirklich auch in einem glücklicheren Zustand zu sein.
Wir haben da schon recht früh auch diese Studien immer mit herangezogen, weil ich, also wir haben bei uns das Coaching sehr evidenzbasiert aufgebaut. Und gerade an so einen Punkten sind die Leute dann häufig dabei zu sagen, ja, das ist Esoterik, pipapo, was hat das mit meinen Schmerzen zu tun, was hat das mit meinem Leiden zu tun? Das ist sehr interessant, dass sich sogar wirklich in Blutparametern, da wurde die Entzündungsmarker CRP im Blut gemessen, und dass sich das selbst da zeigen konnte, wenn Leute regelmäßig in eine Dankbarkeit gehen, Dankbarkeitspraxis machen, dass sich das massiv verbessert hat, diese Gratitude-Studien. Und ich finde das, ich sag mal, wenn man jetzt mal von diesen Studienthemen wegkommt, insofern immer interessant, als dass wir nichts im Außen ändern müssen, sondern einfach nur im Inneren, und sich dadurch aber natürlich das Außen irgendwo auch anders manifestiert, aber vor allen Dingen bei gleichbleibender Situation wir uns besser fühlen. Das finde ich so faszinierend, weil wir machen ja nach außen gesehen nichts Wirkliches. Vergleiche das immer mit diesem roten Autoeffekt. Kennst du den? Ja, okay, also du willst ein rotes Auto kaufen und auf einmal siehst du überall rote Autos. Es gibt ja kein einziges rotes Auto mehr als gestern. Vielleicht eins, wenn sich der Nachbar eins gekauft hat, aber ansonsten ist es alles gleich geblieben. Nur du nimmst es anders wahr und genauso kann man halt auch positive Gefühle, ne, wenn man von positiven und negativen Gefühlen sprechen kann, das mal ganz beiseite, aber bestimmte Gefühle anders wahrnehmen, einfach nur, weil man trainiert, sie so wahrzunehmen, weil man die Aufmerksamkeit dafür schafft. Also sehr, sehr schönes und mächtiges Tool mit Sicherheit. Ja.
Ja, genau. Und das zeigt halt wirklich, worum es geht, weil ich einfach durch eine Wiederholung von einem bestimmten Gefühlszustand das Ganze in mir kultivieren kann und es damit leichter wird, auf diese Zustände zuzugreifen. Ja, also wie das Beispiel mit dem körperlichen Training. Ja, du trainierst halt die Leute, bestimmte Dinge tun zu können und siehe da, sie können im Alltag dann halt vielleicht jetzt eine Kiste mit Wasser halt leichter hochheben, weil sie halt vorher das Kreuz eben trainiert haben. Ja, und dann kommt eben wieder dieses Thema Übertrag in den Alltag. Wenn ich mein Gehirn immer wieder darin schule, positive Dinge zu sehen, dankbar zu sein, dann überträgt sich das in den Alltag und ich finde es auch total faszinierend. Also gerade auch von Robert Emmons sieht man ja die ganze Evidenz, wo wirklich aufgezeigt wird, welche Biomarker im Blut sich um wie viel Prozent positiv verändern, wenn man nur wenige Dankbarkeitsrituale regelmäßig macht und wirklich diese Veränderungen stattfinden. Und da sind wir sofort in der Wechselwirkung auch zwischen Geist und Körper, ja, die ja leider irgendwie in unserer westlichen Medizin einfach so krass getrennt wurden, ja, als wären das so zwei Systeme, die nichts miteinander zu tun haben. Und zu 100% siehst du das mit Sicherheit auch anders, ja. Es ist eine Integrität. Ja, diese Trennung gab es nie. Und wenn ich angenehme, positive Gedanken denke, wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, wenn ich Mitgefühl empfinden kann, wenn ich auch ja eine Liebe, einfach eine Freude empfinden kann, dann überträgt sich das in alle meine Zellen im Körper. Ja, es geht über die Emotionen, über das Nervensystem bis zu den Zellen, die dann wissen, okay, sind wir jetzt gerade in einem Zustand, wo wir uns ausruhen können, wo wir regenerieren können, wo das Immunsystem funktionieren darf, oder bereiten wir uns eben vor auf einen Kampf, von dem dann alle Zellen glauben, er findet statt, aber in Wirklichkeit sind es nur unsere Gedanken, die einfach in Stressmustern gefangen sind und das ganze System einfach in Aufruhr halten und wir kommen da einfach nicht raus, wenn wir uns nicht aktiv damit beschäftigen, wie wir eben diese Automatismen wieder umtrainieren können.
Das hast du so wunderschön gesagt. Und ich finde, wir müssen da viel mehr Aufklärungsarbeit auch gesellschaftlich leisten, dass das natürlich Zusammenhänge gibt. Das kann doch jeder. Also ich finde es immer so komisch, dass Leute in diesem Punkt so häufig dann trennen und sagen, nein, also spätestens hier wird es jetzt wirklich kokolores. Niemand würde widersprechen, wenn ich sage, du bist verliebt und hast so ein Kribbeln im Bauch. Oder du bist aufgeregt. Das ist eine Emotion irgendwo und du fängst an zu schwitzen, ne, weil du irgendwie eine Klausur hast oder du bist aufgeregt und du hast Steine im Magen oder sowas. Ich meine, es gibt da tausende Bereiche, wo wir das einfach akzeptieren und irgendwo sagen wir dann aber bis zu einem gewissen Punkt, akzeptieren wir das und dann hören wir auf. Und das finde ich so irrational in unserer Entscheidungsfindung und auch leider unser westliches Medizinsystem ist ja dann doch eher auf ja, Symptombehandlung ausgelegt. Ich spreche auch viel mit Medizinern, auch nicht alle sind da zufrieden. Aber wir sind ja sehr dabei, den Körper und auch den Geist sehr mechanisch zu behandeln, also den in kleine Stücke zusammenzulegen und für jedes Stück gibt es ein Spezialgebiet und das gucken wir uns dann an. Und am besten ich schlucke irgendwas oder ich mache irgendeine Intervention, anstatt auch mal zu gucken, wie können sich Gedanken darauf auswirken. Denn das Erste, an was ich gerade denken musste, und das ist ja unumstritten, das akzeptiert ja auch jeder, diesen Placebo-Effekt. Der ist ja immer und überall auch ein Vergleichsmuster, immer in wissenschaftlichen Studien, dass man sagt, wir vergleichen das gegen Placebo-Effekt. Ich finde, es wird ganz selten hinterfragt, was ist denn eigentlich der Placebo-Effekt? Warum passieren denn dann positive Sachen, wenn ich eine Zuckerkügelchen nehme und am Ende sage, mir geht's gut und auf einmal geht's mir besser, weil ich vielleicht meinen Körper positiv geframed habe, weil ich nicht in die Angst gehe. Wer weiß, was da für Emotionen sind. Aber da scheint ja doch ganz, ganz klar erkennbar zu sein, dass da was passiert, wenn ich halt mit Emotionen oder zumindest mit einem gewissen Optimismus Dinge angehe, anstatt zu sagen, ach, ich schon wieder und ach Mann, und warum gerade ich oder ich habe Angst. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man das tut. Ne, das ist ja dann irgendwo auch entweder ein wieder evolutionsbiologisches oder antrainiertes Muster. Aber dennoch darf man sich ja dann zumindest, wenn man das dann achtsam betrachtet, vorhalten, dient mir das, was ich hier gerade tue? Und das lässt sich ja umso besser dann auch trainieren in diesem Meditationsstil. Ja, zu sagen, hey, das, was ich im Alltag machen will, das darf ich halt auch trainieren im Vorfeld richtig als Training, um es dann auch im Alltag zu haben.
Ja, und also da hat mir eben auch dann meine Erfahrung gezeigt, dass gerade, so wie du sagst, ne, wenn ich halt die Dinge normalerweise schlecht rede und abwerte oder mich abwerte und da vielleicht in so eine Opferrolle gehe, das sind halt tatsächlich, ne, wie ich es gesagt habe, Muster, die wir halt früh angelernt haben. Und es kommt uns leider nicht so einfach in den Sinn, dass wir das Ganze auch umlernen können. Ne? Also, so wie du gerade gesagt hast, Aufklärungsarbeit, um zu zeigen, Körper und Geist sind verbunden, aber ich sehe bei mir auch irgendwie so den Auftrag, auch aufzuklären, dass wir halt in der Lage sind, diese Muster zu verändern. Also ich muss nicht mein ganzes Leben in dieser Opferhaltung drin bleiben und mein ganzes Leben, sage ich mal, negativ denken oder diesen Leistungsanspruch haben, ja, dass ich mir gar nicht mehr erlauben kann, wirklich so in die Lebensfreude reinzukommen, sondern bin immer gehetzt, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt noch mehr leisten, ich muss jetzt noch mehr machen, ich muss noch mehr Mails abarbeiten und ich muss der Letzte sein, der bei der Arbeit geht. Ja, das sind innere Muster, die sich eingeschliffen haben. Und die Menschen, die zu mir kommen, die haben zumindest schon mal verstanden, okay, es könnte Sinn machen, dass ich mir das anschaue. Aber die meisten haben es gar nicht für möglich gehalten, wie dramatisch dann auch die Veränderungen sind, nach einigen Monaten wirklich an diese Muster ranzugehen.
Ja, das teile ich komplett mit dir. Also ich finde das immer sehr interessant, dass viele Leute auch zu uns kommen mit dem Thema innere Kindarbeit und ich weiß, wo das herkommt, weil das ist früher von Eltern passiert, von Geschwistern, von einschlagenden Ereignissen und bis dahin dann diese Aufklärungsarbeit für sich geleistet haben und dann aber an dem Punkt sind und sagen, hier komme ich nicht, also hier kann ich ja nicht weiter, weil ich bin so, wie ich bin. Und spätestens da will ich nicht sagen, dass es einfach ist. Also das sage ich nicht, je nachdem auch, was man erlitten hat. Da sind ja teilweise auch ganz schlimme Schicksale. Da geht es ja nicht immer nur um, hey, da wurde eine Nuance in der Erziehung falsch gemacht, sondern da geht es teilweise um Gewalt, da geht es teilweise um also psychische und körperliche Gewalt, um andere einschneidende Erlebnisse. Aber dennoch kann man halt ab einem gewissen Punkt sagen, ich kann es versuchen, hinter mir zu lassen und ich kann gucken, dass ich in der Zukunft es anders mache als in der Vergangenheit. Denn wenn ich es genauso denke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gleiche wieder passiert, halt bedeutend höher, als wenn ich sage, ich versuche das umzuframen. Und ne, wir sprachen ja vorhin kurz von Neuro- und Bioplastizität. Beides scheint möglich zu sein. Ne? Das heißt nicht, es ist einfach, aber es ist lohnenswert.
Ja, genau. Also, bei mir hat sich das ja auch so über die Zeit dann entwickelt, ne? Als ich noch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe und dann vor allem auch psychotherapeutisch gearbeitet habe, habe ich eben festgestellt, da ist nochmal eine ganz andere Stellgröße auch dahinter. Und es ist super schön komplementär auch zum Meditationstraining, einfach diese Automatismen anzugehen und wirklich die Neuroplastizität und ja, damit ja auch die Bioplastizität zu nutzen, um das Ganze eben verändern zu können. Und da sehe ich eben sehr schön, wie das ineinander greift und wie viel Veränderung tatsächlich möglich ist, wenn wir darauf oder wenn wir eingreifen, welche Gedanken normalerweise automatisch entstehen, wenn irgendwelche Ereignisse im Außen eintreten. Ja, weil diese Gedanken, das ist eben das, was alles andere auslöst. Also ja, sei es die Selbstabwertung oder dieses, ich muss noch dies, ich muss der Letzte sein, ja, ich muss noch die Mails abarbeiten. Was da alles an Gedanken kommt, wenn wir es schaffen, das im Kern zu verändern, dann haben wir halt wirklich die Möglichkeit, auch die Gefühlslage zu verändern und dann eben auch diese innere Stressreaktion zu verändern.
Sehr, sehr spannend. Jetzt kommen viele Leute zu uns und sagen von vornherein, ja, pass auf, ich will ja auch Entspannungstechniken machen, ich will vielleicht meditieren, ich will Breathwork machen, ich will einen dieser Stile vielleicht auch machen, auch wenn wir die anders titulieren und sagen, ich will mal stresslos werden. Lass uns doch vielleicht erstmal bei der Ursuppe anfangen. Was ist Stress überhaupt und wie entsteht er eigentlich?
Ja. Was ich tagtäglich sehe, ist, dass die Menschen berichten, ich hatte jetzt die und die Situation, ja, vorher war alles ganz okay, aber dann war die Situation und dann war ich sofort im Stress. Das heißt, die verknüpfen für sich erstmal Ereignisse im Außen damit, dass eine Reaktion eintritt. Also anders gesagt, dann heißt, ja, mein Chef, der ist schuld und die vielen E-Mails, ja, und die Firma und der Arbeitsweg und dies und das, ja, also so diese Punkte im Außen, die machen bei mir Stress. Und je mehr man da eben reingeht, desto mehr versteht man auch, dass im Kern dieses Gefühl, dieser Druck, diese Angst, ja, Wut, was auch immer, entstehen, weil ich bestimmte Gedanken denke in diesen Situationen. Also das heißt, mein Chef sagt irgendwas oder bei vielen reicht es auch schon, der kommt einfach nur um die Ecke und schaut so grimmig wie jeden Tag. Da laufen unbewusste Gedanken ab. Manche kennen das sehr gut, anderen ist es überhaupt nicht bewusst. Ja, manche sagen, ja, Gedankenkarussell habe ich den ganzen Tag, kann ich dir 20 Gedanken runterschreiben, was ich in der Situation denke. Also die sind sich dessen schon bewusst, die haben dahinter schon die Achtsamkeit, aber haben natürlich wenig Vorstellung davon, wie ich diese Gedanken verändern kann. Und bei anderen laufen die so unter dem Radar ab, vor allem auch, weil natürlich diese Gefühle, die da hochkommen, sie da auch unbewusst machen, lahmlegen, ne? Weil mit dem Gefühl bin ich halt sofort in dieser Stressreaktion auch drin. Ja, also das Gefühl signalisiert dem Nervensystem, okay, Kampf oder Flucht, ja, hier geht es zur Sache, wir empfinden Stress und hält eben den gesamten Körper, das gesamte System dann in dieser Stressreaktion fest. Ne? Also sei es das Adrenalin, Cortisol, ja, einfach Biomarker hochgehen, so wie du es auch schon gesagt hast, es kann sein, dass wir schwitzen, bestimmte Symptome treten auf, ne? Ich bin vielleicht ängstlicher, ich schlafe schlechter, Schmerzen nehmen zu, ja, was da alles so an Folgekette kommt. Und das ist für mich letzten Endes das, was Stress ausmacht. Also das heißt, irgendwas im Außen löst mal primär bestimmte Gedanken aus. Der Inhalt dieser Gedanken löst bei mir bestimmte Gefühle aus und die Gefühle lösen im Körper die Stressreaktion aus. Dann entsteht im Prinzip so ein Teufelskreis, weil ich dann bin ich schon auf 180, dann bin ich eingeengt in der Wahrnehmung und alles, was an neuen Ereignissen reinkommt, setzt dem Ganzen nur wieder eins drauf. Ja, und das ist für mich das ist Stress letzten Endes.
Ja, diese Kette lässt sich ja weiterspinnen auch, ne? Vielleicht bin ich in der Nacht noch mit diesen Gedanken beschäftigt, weil ich nicht gelernt habe, das auch abzuschalten oder es auch mal ziehen zu lassen, diese Gedanken. Schlaf dann vielleicht schlechter. Mein Akku ist doch noch kleiner. Ich muss aber ja gerade mehr leisten, weil dieses Stress da ist. Mach vielleicht dann auch mehr Fehler, weil ich dann ins Multitasking gehe. Schlaf dann die Nacht wieder schlecht und so weiter und so fort. Ne? Also das sind ja doch mehrere Mechanismen, die man dann hat. Und wir wissen ja auch, dass wir in stressigen Zeiten nicht unbedingt immer die smartesten Entscheidungen treffen, auf mehrererlei Ebenen. Vielleicht zicke ich dann parallel meinen Partner oder Partnerin an. Vielleicht sage ich dann, hey, jetzt brauche ich schnelles Essen, tu mir nicht was Gutes, sondern es muss jetzt alles zack, zack gehen. Und ja, packt da eigentlich immer noch mehr Negativität in dieses ganze Konstrukt rein. Also ich glaube, das ist ein sich selbst befeuernder Mechanismus, wenn man nicht lernt, ihn zu unterbinden. Das heißt jetzt nicht, dass jede Stressreaktion genauso abläuft. Aber gerade wenn Stress ja eine längere Zeit vorhanden ist, kann das ja in dieses Thema in diesem Problem münden. Jetzt sagen wir ganz, ganz häufig, Stress finde ich nicht nur schlecht, kann ja auch guter Stress sein. Also gerade wenn wir jetzt erstmal auf den körperlichen Bereich abzielen, ist ja zum Beispiel Krafttraining auch immer eine Art von Stress. Ich stresse auf körperlicher Ebene meine Muskulatur, die zerreißt, es entstehen Mikroentzündungen, der Körper sagt, ah, okay, das war wohl zu viel, ich habe eine geniale Idee. Ich mache da einfach ein bisschen mehr von dieser Muskulatur. Nichts anderes ist Muskelwachstum. Ja, das heißt, wir erhöhen ja dann über dieses Stresspotenzial die Resilienz. Wir können ja mit Sicherheit auch auf mentaler Ebene eine gewisse Art von Stress sogar ganz gut abkönnen, um dann vielleicht da auch etwas resilienter zu werden, oder?
Ja, also es ist ja schon so, ne? Es gibt natürlich diesen Stress, wo ich sage, da bin ich noch im Flow drin. Ja, manchmal brauche ich ein paar Deadlines und plötzlich, pam, bin ich halt viel produktiver und krieg was weggeschafft, ohne irgendwann mal was aufzuschieben. Ja, also es kann natürlich auch sehr positiv wirken, aber die Menschen, die halt zu mir kommen, die sind über diesen Punkt schon völlig raus. Also die sind chronisch einfach im Stress drin. Und so wie du ja sagst, ne, mit dem Training, du hast halt kurzzeitig diesen Trainingsreiz, Aber es ist nicht so, dass die ganze Zeit dastehen und ich sage jetzt mal Bizeps-Curls machen, weil natürlich die Regeneration dahinter fehlt. Und das heißt, wenn ich mal kurzzeitig Stress hatte, dann brauche ich natürlich auch wieder dahinter Phasen der Entspannung. Ja, und viele missverstehen ja Meditation auch als Entspannungstraining. Und das ist, also macht vielleicht 5% von dem Effekt aus, weil das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt 8 Stunden arbeite am Tag und hatte heftigen Stress, was mache ich dann? 8 Stunden meditieren? Also wahrscheinlich nicht, ja. Das heißt, als reine Entspannungskompensation kann das gar nicht ausreichend Nutzen entfalten, sondern es geht darum, dass ich halt in dem Moment, wo ich meditiere, das ist ja auch eine Form von einem Stressor, weil ich zwinge wirklich mein Gehirn dazu, okay, nee, wir bleiben jetzt hier bei diesem Daumenkontakt. Fühlt sich vielleicht gerade ätzend an, aber wir machen das jetzt so für eine Viertelstunde. Ja, und dann sagt das Gehirn auch, boah, war ja anstrengend, ich habe eine geniale Idee. Ja, wir lassen einfach den Informationsaustausch bei den Neuronen und zwischen bestimmten Arealen einfacher werden, indem ich da neue synaptische Verbindungen reinlege. Vielleicht auch neue Gehirnzellen entstehen, die dann eben miteinander verbunden werden und das Denken auf die Art und Weise leichter machen. Und insofern ist die Meditation selbst auch schon eine gewisse Form von Stressor, ja, weil nur wenn es auch einen ausreichenden Trainingswiderstand gab, also auch eine Challenge hinter der Meditation da war, nur dann finden auch die neuronalen Veränderungen statt. Nur dann wird die Neuroplastizität getriggert, genauso wie halt sonst über die Superkompensation im Training dann eben ein muskulärer Wachstum stattfindet, Knochen sich verändern, ja, dichter werden, stärker werden und so weiter. Ja, also in der Form ist natürlich dann auch dieser Stress dann kurzzeitig für das Gehirn sinnvoll. Und wenn wir da in der Evolution wieder zurückschauen, da war, also klingt ja so, als wäre Stress sowas super Negatives, ja, aber die Stressreaktion, die hat uns genauso das Überleben gesichert, wie die Fähigkeit, dass wir eher auf Negatives schauen und eher Gefahren gut erkennen können. Ja, und dann sind unsere Vorfahren nach unserer heutigen Vorstellung eben auch mal kurz davongelaufen vor einem Tiger. Ja, aber der war dann irgendwann weg, die Gefahr war vorbei und dann hat eine Entspannung, eine Regeneration stattgefunden. Ja, und wenn wir halt mit diesem evolutionären Erbe uns jetzt, sage jetzt mal plakativ gesprochen, ja, wieder in so ein Konzernbüro setzen und lassen uns da 8 Stunden Vollgas irgendwas um die Ohren feuern, wo meine Muster sagen, das ist 8 Stunden Stress, dann fehlt einfach die Ausgleichszeit, wo das Nervensystem wieder verstehen kann, okay, war ein kurzzeitiger Stressor und wir kommen da wieder raus. Und das sieht man ja wunderbar auch bei Tieren irgendwo in der Savanne, die halt einfach auch, wo ein Zebra mal von einem Angreifer wegrennt, ja, und dann ist der Tiger weg und dann schütteln die sich, zittern das noch raus, ja, werden damit auch Adrenalin los, ja, und dann grasen die halt 10 Minuten später wieder. Ja, während bei uns halt das Gedankenkarussell sich weiterdreht und die Freizeit, die ich eigentlich hätte, könnte ich ja jetzt zur Regeneration nutzen, aber was passiert im Kopf? Ich habe das so eingeschliffen, über 40 Stunden Arbeit die Woche habe ich mir Stress so zum Automatismus gemacht, dass ich es auch in meiner Freizeit problemlos so weiterführen kann. Das kostet mich gar keine Energie.
Wir werden besser in dem, was wir machen. Und wenn wir uns
Ja.
dauernd stressen, werden wir immer besser, dass wir uns stressen. Ja, das bringe ich meinen Coaches gerne beim Thema Schmerzen. Das ist dann nämlich was sehr, sehr Ähnliches. Also das ist eine ganz enge Verknüpfung. Da, wenn ich den ganzen Tag an dieses Thema Schmerzen denke, also ich sage mal, ich habe Nackenschmerzen, und ich denke den ganzen Tag dran und schiebe meinen Fokus da drauf und hole es mir immer wieder in den Thalamus, immer wieder ins Bewusstsein. Schmerzen, Schmerzen, ah, ist das furchtbar und warum gerade ich? Dann werde ich richtig gut da drin, Schmerzen zu produzieren. Das ist natürlich nicht, was jemand will. Genauso wenig wie jemand von deinen Klienten sagt, boah, ich will immer besser werden, dass ich immer noch mehr Stress produziere. Ja, aber unbewusst machen wir das ja mit unserem Verhalten. Ja, anstatt dann auch mal auszubrechen aus dieser Achterbahn und zu sagen, so, stopp, was tue ich hier? Ja, ist also sehr, sehr, sehr interessant, was du da sagst, weil das tatsächlich sehr deckungsgleich ist. Gleichzeitig sagst du ja auch, Stress gänzlich umgehen macht wahrscheinlich auch keinen Sinn in heutiger Sicht, sondern zu sagen, wenn ich ins eine Extremum gehe, darf ich gerne auch ins andere Extremum gehen. Also entweder ich fahre immer auf dem Mittelmaß, was wahrscheinlich auch nicht möglich sein wird. Und das ist ja auch, sind wir mal ehrlich, ja auch mal das Salz in der Suppe. Wir brauchen ja auch mal so ein
Ja.
bisschen neue Impulse. Wir brauchen ja auch mal irgendwie im Leben so ein paar Highs, wenn danach halt auch mal wieder ein paar Lows kommen können, um das auszugleichen. Deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute damit immer propagieren zu sagen, wir müssen jetzt Stress gänzlich vermeiden. Und wir haben wirklich sehr viele Leute, die das versuchen bei uns. Also die zu uns kommen und sagen, ich muss immer allen Stress vermeiden. Erfahrungsgemäß mehr Frauen. Die kriegen das dann beigebracht zu sagen, hey, alles muss entspannt sein, körperliche Bewegung darf immer nur sanft sein, im Alltag bin ich etwas hochsensibler, die haben sich vielleicht auch selbst schon so geframed, ich glaube, da könnte ich einen ganzen Podcast drüber machen, über das Thema Hochsensibilität, weil das ist immer schwierig, ich will das nicht kleinreden, aber ich finde das immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, ich bin halt so super, super sensibel, das ist immer die Frage, bin ich das oder habe ich mir das über eine Zeit lang antrainiert und kann ich dann nicht auch raus aus diesem Muster? Worauf ich aber hinaus will, diese Vermeidungsstrategie halte ich nicht für richtig, sondern wir müssen ja gucken, wie können wir das natürlich einmal die Wogen glätten und gleichzeitig aber auch, wie kann ich lernen, da einfach auch besser mit umzugehen, mit Situationen, die sich vielleicht nicht ändern lassen, ist vielleicht zu hart gesagt, aber die wir vielleicht auch gar nicht ändern wollen, weil wir halt den Beruf weitermachen wollen, der vielleicht etwas stressiger ist, weil wir vielleicht die zwei, drei, vier Kinder zu Hause haben, die halt dann auch abends mal rumbrüllen oder morgens oder mich nicht schlafen lassen, ja, weil ich vielleicht auch Freunde habe, die ich liebe, die aber manchmal auch anstrengend sein können und so weiter und so fort, ja, also ich glaube, sich in dieses Schneckenhaus zu verkriechen und mit dieser Strategie zu fahren, ist langfristig zum Scheitern verurteilt. Und deswegen macht es ja auch Sinn, und das schließt sich ja auch mehr oder weniger der Kreis zu dem, was du gesagt hast, zu sagen, hey, ich werde einfach besser in diesen Dingen, ich werde besser mich zu fokussieren, ich werde achtsamer, ich lerne das Ganze mit guten Gefühlen zu akzeptieren, ich lerne auch mal meinen Kopf in Anführungsstrichen abzuschalten, um das dann auch im Alltag anwenden zu können und das Ganze auch halt praktikabel anwenden zu können.
Ja, du hast auch so ein Paradox angesprochen, ne? Also wenn ich natürlich ins Rennen gehe und sage, das muss anders sein, ich möchte, dass das anders ist, dann erzeuge ich ja auch schon wieder so eine Gegenwehr, ne? Also auch das, was halt viel gemacht wird, auch therapeutisch, ne? Auch in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, wo man sagt, der erste Schritt ist halt das Annehmen und dass ich einfach mal willkommen heiße, was ist. Weil in dem Moment, wo ich aufhöre, mich dagegen zu wehren, ja, vergeude ich keine Energie in diesem mich sträuben, sondern kann eben die Energie auch wieder in was Positives wandeln. Ja,
Das
und
ist
ja, klar, klar, viele framen sich in bestimmter Form an bestimmten Stellen selbst oder haben sich lange genug eingeredet, ich kann das nicht, schieben Dinge immer wieder auf, ja, was ich auch sehr häufig sehe, ne, zu prokrastinieren, irgendwelche Widerstände sind da. Ich sehe halt oft, wenn man wirklich auf den Kern zurückgeht, dann kommt es halt irgendwo her. Man hat es irgendwo gelernt. Und oft ist es so, wer hochsensibel ist, hat halt in der frühen Kindheit gelernt, dass es verdammt wichtig ist, dass ich spüre, wie andere Personen drauf sind, dass ich sie besser einschätzen kann und dann mein Verhalten daraufhin anpassen kann. Ja, also das ist tatsächlich auch eines der Muster, was uns feinfühliger macht und vulnerabler macht und aber die Person oft auch darin einschränken, so wie du es gesagt hast, ich muss so eine bestimmte Rolle einnehmen, ja, ich muss jetzt sanft und geschmeidig sein. Nee, wir alle haben verschiedenste Energien in uns, verschiedenste Gefühle und die wollen einfach gelebt werden und jedes Gefühl hat eine Bedeutung und hat einen Sinn und wenn ich Aspekte von meiner seelischen Empfindung unterdrücke und negiere und sage, das soll nicht sein, dann drücke ich da Energien weg. Ja, das kostet mich Energie und ich nutze nicht die Kraft, die eigentlich in diesen Gefühlen steckt.
Ich hatte hier Lukas Klaschinski schon im Podcast, da haben wir über das Thema Gefühle gesprochen und der hat das so schön mit einer Analogie beschrieben, wie so ein Kochtopf, der die ganze Zeit am Brodeln ist und wir packen aber oben Deckel drauf. Irgendwann explodiert das Ding halt, ne? Also irgendwo muss es hin. Deswegen das einzuschließen macht keinen Sinn. Ich hab hier die ganze Zeit hier dir nicken zugestimmt, weil dieses Thema Akzeptanz, gerade bei uns in diesem Jahr, also bei mir persönlich tatsächlich, aber auch als seit wir das mit bei uns auch mit aufnehmen und da mehr die Leute hin framen, ganz erstaunliche Wirkung hat. Also wirklich manchmal, dass man sagt, wow, da gehen Leute nur mit ihrem Problem in die Akzeptanz, um erstmal anzunehmen und zu sagen, hey, es ist gerade Kacke, dass ich Problem XY habe. Ich wünsche mir das nicht mein ganzes Leben lang. Kann ich in dem Moment was ändern? Dann kann man Strategien ausarbeiten. Super, dann probieren wir das. Kann ich es aber im Moment einfach nicht ändern? Kann ich mich natürlich die ganze Zeit selbst geißeln. Mann, wie blöd, dass ich jetzt, sagen wir mal, Rückenschmerzen habe. Das ist ja ganz furchtbar. Und warum wieder jetzt ich? Oder man sagt halt einfach, ja nun, mein Gott, ne? Ist wie es ist. Und ganz häufig arbeiten wir daran und das hat einen unglaublichen Hebel. Das ist, ich stelle mir das mal vor, ein Problem, was ich die ganze Zeit festhalte, das bleibt halt bei mir. Wenn ich aber mal sage, ich lasse dich mal los und ich lasse dich mal gewähren, dann kann das manchmal so dahin fließen von ganz alleine. Das ist, es klingt fa zwar fast so schön, um wahr zu sein, aber das ist oftmals schon ein ganz, ganz großer erster Schritt, ein ganz riesiger Hebel, einfach zu sagen, ich lasse es flowen, es ist, wie es ist. Und ich nehme es mal nicht so hart. Und ich glaube, jeder kennt das, ne? Diese Situation, dass es einfach Leute gibt, die mit einer gewissen Leichtigkeit ins Leben gehen, die sagen, ach, vielleicht aufs Büro bezogen, ich habe zwar 300 Mails, aber schönen Feierabend bei euch, wir sehen uns morgen, ist alles gut, die Sonne scheint. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, ich habe 300 Mails, was soll ich machen? Und morgen sind es 304 und übermorgen sind es 306 und ich komme auch gar nicht mehr hinterher. Ne? Die Situation im Außen ist das Gleiche, nur die einen akzeptieren und die anderen sagen, boah, nee, ich mache mich da verrückt. Ne?
Ja, genau. Und da sind wir halt auch wieder bei den Mustern, ne? Die einen, die können das halt, ja, die haben einfach, ja, das in die Wiege gelegt bekommen oder in ihrer Erziehung auch erfahren, dass das so sein darf. Und bei anderen hieß es, hey, du gehst erst raus spielen, wenn all deine Hausaufgaben in Schönschrift fertig sind. Ja, und schon wird das erste Muster erzeugt. Ich gehe halt jetzt nicht raus, wenn die Sonne scheint. Ich muss erst 300 Mails abarbeiten. Wir führen das einfach nur fort.
Ja, das ist interessant. Jetzt haben hier, glaube ich, viele zugehört und ich glaube, wir haben echt viele neue Impulse gegeben, die auch das Thema Stress sehr stark tangiert. Wollen wir noch mal so ein paar praktikable Tipps vielleicht auch noch mal mit auf den Weg geben? Was kann ich jetzt akut machen, wenn ich merke, boah, ich bin wieder in meinem alten Stressmuster und ich will das nachhaltig verändern?
Ja. Also die Frage der Nachhaltigkeit, die stellt sich eben wirklich. Also natürlich gibt es Dinge, die kann ich akut machen, ja, sei es, dass ich in Atemtechniken reingehe, dass ich Sport mache, ne, was natürlich auch einfach super sinnvoll ist, weil so wie das Zebra halt davongerannt ist während dem Angriff und sich danach schüttelt, sitzen wir halt oft statisch. Ja, einfach vorm Bildschirm und fressen das in uns rein und das steckt immer noch im Körper drin. Also das heißt, Bewegung ist natürlich ein adäquates Mittel, aber nicht wenige Menschen kommen auch zu mir, die gesagt haben, hey, ich konnte es jahrelang über Sport kompensieren, jetzt bin ich verletzt und drehe gerade durch. Ja, warum? Weil sie es gewohnt waren, einfach diesem hohen Stress, der die ganze Zeit da ist, einen Kanal zu geben. Aber ich finde es halt viel wirksamer dafür zu sorgen, dass eben der Stress gar nicht erst als solcher empfunden wird. Ja, und da sind wir einerseits eben bei Meditation. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also natürlich gibt es auch Menschen, die tatsächlich auch einfach mit Meditation nichts anfangen können oder die vielleicht spüren, da kommen Ängste hoch. Ne? Würde ich niemals Menschen dazu pushen, da weiterzumachen und Meditation tut auch nicht allen, ja, 100% der Gesellschaft gut. Ja, da darf man auch mal drauf hinweisen. Aber für die, die merken, ich kann da einen Zugang zu finden, kann ich es nur empfehlen, weil es wirklich diesen Gedankenautomatismus verändert. Ja, und damit eben auch in gewisser Form an die Ursache geht. Klar, dann kann ich natürlich mit Atemtechniken einiges machen, um mein Nervensystem zu regulieren. Also sei es jetzt das Box Breathing oder 4, 7, 8 oder 4 Sekunden einatmen, 8 aus. Das sind alles wirksame Interventionen, die auch funktionieren. Aber ich sehe es eben tatsächlich, dass ein nachhaltiges Angehen dann funktioniert, wenn ich dafür sorge, dass die Gedanken, die eben automatisch entstehen aufgrund von bestimmten Ereignissen im Außen, da wirklich auch ranzugehen. Und das kenne ich auch von mir, ne? Ich habe ja auch einiges an Stress erlebt und habe auch gespürt, die wirkliche Veränderung kommt, wenn ich an diese Muster rangehe. Warum habe ich einen Perfektionismus? Warum bin ich leistungsgetrieben? Und sich das wirklich auch anschauen, sei es jetzt über ein Coaching, über Therapie. Aber wirklich mal an den Kern dieser Muster zu gehen. Und dann entfaltet sich wirklich eine ganz andere Leichtigkeit. Und da vor allem eben auch der positive Appell, ja, man kann wahnsinnig viel verändern und wir sind nicht der Mensch mit den Charaktereigenschaften, der wir die letzten vielleicht 20, 30 Jahre waren, zwangsläufig auch für die nächsten 20, 30 Jahre. Wir können diese Muster verändern und da sehe ich eben den größten Hebel, wirklich an diesen Kern ranzugehen.
An der Wurzel ansetzen, statt oben am
genau.
Blattwerk. Sehr schön.
Ja. Ja.
Vielen lieben Dank, Marbot. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz viel Input gegeben. Kann man sich gerne auch, glaube ich, zweimal anhören, diese Folge, um da vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuschreiben und auch für sich mitzunehmen. Aber natürlich, wenn man mit dir arbeiten will, dann gebe ich nach dem Podcast nochmal ein paar Informationen, wie wir oder wie ihr mit Marbot in Verbindung treten könnt. Ist ja auch bei Social Media aktiv. Und ich verlinke euch das Ganze natürlich unten auch nochmal in den Shownotes. Hab vielen lieben Dank, Marbot. Bestimmt nicht das letzte Mal bei uns im Podcast, kann ich mir vorstellen. Und dann bis auf bald. Mach's gut, mein Lieber.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Bis dann.